Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, den Wochenspruch für die kommende Woche haben wir ganz zu Beginn des Gottesdienstes von Angelika gehört und er hat uns schon ein bisschen auf den Predigttext eingestimmt, weil er nämlich aus dem Predigttext stammt. Heute am zweiten Advent ist das Thema Erwartung der Wiederkehr Jesu. Ich möchte uns auch direkt zu Beginn der Predigt den Predigttext vorlesen. Lukas 21, die Verse 25 bis 33. Jesus hat gesagt, und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Uiuiui, sind meine ersten Worte zu diesem Predigttext. Also mal ganz ehrlich, da hätte man sich doch was Schöneres aussuchen können für den zweiten Advent, oder? Also irgendwas Kuscheliges, Angenehmes. Dieser Wochenspruch, Kopf hoch, weil eure Erlösung nahe ist, das klingt noch sehr motivierend und schön. Aber diese ersten Verse, dass den Völkern bange sein wird, dass Himmel und Erde vergehen werden, dass die Kräfte des Himmels ins Wanken kommen, das fühlt sich ungemütlich an. Und ganz viele Menschen klammern solche Verse auch gerne aus beim Bibellesen. Die lesen sehr selektiv, so dass sie gerne die schwierigen und vielleicht unangenehmen Stellen auslassen, im Sinne von her mit allen, fürchtet euch nicht und weg mit allen, weh dir. Mich hat auch letzte Woche jemand gefragt, worüber ich heute predige und ich dachte so, wenn ich sage über Erwartungen, dann klingt das vielleicht positiver als zu sagen über die Wiederkehr Jesu. Weil diese Frau, die mich gefragt hat, jemanden mitbringen wollte und da will man natürlich wissen, ist das jetzt ein heikles Thema, worüber gepredigt wird oder ist es was, wo jemand, der nicht so mit Kirche und Glauben was am Hut hat, gut mitzuhören kann. Ich verspreche dir auch, wenn es ein Thema ist, worüber wir nicht viel reden und predigen, dann ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, das im Heute und Hier in deinem Leben schon Relevanz hat und gar nicht erst irgendwann in der Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Irgendwie beschäftigen wir uns wenig mit der Wiederkehr Jesu, mit dem Tag des Gerichts, der damit ja auch einhergeht. Da gibt es ja auch noch viele andere und ich würde sogar sagen härtere Texte in der Bibel, wo es um das Ende der Welt geht. Und warum wir das nicht mögen, uns damit auseinanderzusetzen, ich glaube, die Ursache oder der Grund dafür ist völlig klar. Wir leben in einer sichtbaren und gegenständlichen Welt. Das ist ja unsere Umwelt, ja, Himmel und Erde, das Sichtbare, die Natur. Und wenn dann jemand darüber spricht, dass das alles vergehen wird, klar macht uns das Angst. Ich denke, das ist ganz natürlich, so wie die ersten Verse des Predigttextes das ja auch haben anklingen lassen. Das ist nicht ermutigend. Das ist ja wie, als ob jemand dein Haus wegreißt. Soll man sich da freuen? Nein. Und darum möchte ich den Predigttext heute mal von hinten aufrollen, weil ich glaube, dass wir dann erst wirklich verstehen, dass alles, wovon Jesus hier spricht und auch wovon er sonst spricht, wenn er über das Weltgericht oder den letzten Tag, den Tag des Gerichts spricht, dass das für uns, die wir an ihn glauben, die wir zu ihm gehören, wirklich ein Grund zur Freude ist. Wirklich ein Grund, unseren Kopf hochzuheben, voller Zuversicht und Mut und Vertrauen zu sein, anstatt uns Angst machen zu lassen und selber ins Zittern und Wanken zu kommen. Und der erste Punkt ist, warum uns Jesu Wiederkehr gar keine Angst machen muss, auch wenn es mit dem Vergehen von Himmel und Erde zusammenhängt, ist, Gottes Wort, Jesu Wort, hat Bestand, also ist ewig. Das ist wirklich was, worauf wir uns verlassen können. Der letzte Vers hieß Vers 33 im Predigttext. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hier kommt dieser Widerspruch, Gegensatz in einem Satz zur Geltung, wird ganz deutlich. Das, was die ganzen Verse sagen, nämlich ne, den Völkern wird bange sein, Himmel und Erde werden vergehen, es wird Überflutungen geben, die Naturgewalten werden durcheinander kommen, das erleben wir ja im Grunde genommen schon. Und auf der anderen Seite ist etwas Ewiges, etwas, was Bestand hat, was nicht erschüttert werden kann. Nämlich Jesu Worte. Jesus hat was zu sagen. Seine Worte, weil es Gottes Worte sind, haben Gewicht. Wir lesen immer wieder in den Evangelien, er lehrte mit Vollmacht. Und auch dieses Kapitel 21 endet mit Vers 38 und da steht, alles Volk machte sich früh auf zu ihm, ihn im Tempel zu hören. Wer von euch steht gerne früh auf? Es gibt ein paar, ich gehöre dazu. Aber die allermeisten Menschen stehen nicht gerne früh auf. Man steht nur früh auf, wenn man weiß, das lohnt sich, da habe ich volle Kraft. Da ist irgendwas Besonderes, wo ich hin will, wo ich hin muss. Dass die Leute sich früh aufgemacht haben, schon zum Tempel hin, an jedem Tag, nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag, um ihn predigen zu hören, das spricht schon für sich. Und ich glaube, wenn wir heute so durch Instagram oder Facebook oder welche sozialen Medien auch immer scrollen, da hören wir viele oder lesen wir viele Worte von vielen mächtigen Leuten und meistens sind es unnütze Worte, selbstgefällige Worte, interessengelenkte Worte, manchmal auch unehrliche Worte. Aber Jesu Worte sind anders. Jesu Worte sind wirklich voller Leben, voller Barmherzigkeit und voller Wahrheit. Ja, manchmal tut diese Wahrheit auch weh, aber es ist immer eine Wahrheit, die uns befreit, die hilfreich ist. Zu mir hat letztens ein Konfi gesagt, dass man immer die knallharte Wahrheit sagen muss. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Jesu Wahrheit, Gottes Wahrheit und menschlicher Wahrheit. Menschen wollen Wahrheit oft so kundtun, auch um zu verletzen, um Macht zu demonstrieren. Jetzt sage ich dir aber mal, was ich wirklich über dich denke. Und so ist Jesus nicht. Jesus spricht Wahrheit aus, Jesus ist die Wahrheit, aber immer zu unseren Gunsten. Niemals, um uns für immer zu verurteilen, sondern um uns die Augen zu öffnen, damit wir zu ihm kommen und ganz und heil werden, dass wir Vergebung erlangen. Und da sehen wir schon einen Unterschied, dass Jesu Worte etwas Besonderes sind, im Gegensatz zu der ganzen Materie, die uns umgibt. Und die wir ja auch selber sind. Unser Körper ist ja auch Materie zu einem Teil. Jesus hat zum Beispiel gesagt, der Geist ist's, der da lebendig macht. Das Fleisch, also unser Körper, das Körperliche, das Materielle, das Fleischliche, ist am Ende gesehen nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Die sind beständig, auf die verlasst euch, in diese Worte investiert. Begründet eure Wurzeln in mein Wort, dann werdet ihr sicher bleiben, auch über den Tod hinaus. Also auch wenn das Materielle der Körper vergeht. Oder Petrus, sein Jünger, bekennt es. Herr, wohin sollen wir gehen? Warum sollten wir dich verlassen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du bist der Messias, du bist der Retter. Wir fragen uns, was war denn an den Worten Jesu so besonders? Ich glaube, Jesu Worte waren so besonders, weil sie genau dieselbe Macht besaßen wie Gottes Worte, wie das Wort Gottes. Und mehr noch, wir glauben, dass Jesus das Mensch gewordene Wort Gottes ist. Und das, was durch Gottes Wort geschaffen ist, das ist ja was anderes. Das ist die Materie, das ist die Schöpfung. Das ist natürlich anders als der Schöpfer selbst. Das, was als Materie in Raum und Zeit, also auch innerhalb von Grenzen geschaffen wurde, das ist vergänglich. Und das ist eine Wahrheit, die brauchen wir gar nicht zu verdrängen. Das erleben wir jedes Jahr im Laufe der Jahreszeiten. Das erleben wir im Leben, wenn wir Menschen verlieren, die sterben. Das erleben wir, wenn wir alt werden und unser Körper gebrechlich wird. Das muss uns eigentlich niemand erklären oder belehren, dass diese Welt vergänglich ist, dass unser Körper vergänglich ist, dass das Materielle vergänglich ist. Also Himmel und Erde werden vergehen, da können wir einen Haken dran machen. Das ist so. Himmel und Erde verändern sich ständig. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das ganze Universum in einer Bewegung ist, in einer Wandlung. Das ist total klar, da können wir wirklich einen Haken dran machen. Die Frage ist, glauben wir auch, dass Jesu Worte immer Bestand haben werden, dass Gottes Wort immer Bestand haben wird, dass es wirklich ewige Worte sind, die auch nach unserem Tod noch Bestand haben. Das ist ja erstmal was sehr Realitätsfernes für unsere Augen, die immer sich auf das Sichtbare so beschränken. Vielleicht glauben wir es, aber wissen wir, was das auch wirklich bedeutet? Das bedeutet, dass es außerhalb von Raum und Zeit, außerhalb von Materie und Schöpfung etwas gibt, das ewig ist. Und das ist Gott, das ist der Schöpfer, das ist der Ursprung. Und das ist Gottes Wort, denn mit diesem Wort hat Gott die Welt geschaffen, die Materie. Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe das Buch gesucht, aber ich vermute, ich habe es verliehen. Es heißt Schalte dein Gehirn an und es wurde geschrieben von Dr. Caroline Leaf, eine klinische und kognitive Neurowissenschaftlerin, worin sie erklärt, auch immer in Bezug nehmend auf die Bibel, dass Worte Materie bilden. Worte, Gedanken, die wir immer wieder denken, stärken eine Nervenzelle, so dass aus einer Nervenzelle irgendwann wie so Zweige wachsen, jetzt mal bildlich gesprochen. Also dass es am Ende ein bisschen wie so ein Baum aussieht, ein ganz kleiner, ist ja logisch, ne? Alles viel, viel kleiner. Und dann, wenn man das immer wieder denkt, immer wieder diese Wahrheit ausspricht, das gilt natürlich leider auch im Negativen, dann bilden sich irgendwann Synapsen und Nervenbahnen verbinden sich. Auch in der Traumaberatung, Traumabegleitung wissen wir, dass sozusagen Autobahnen im Gehirn entstehen. Dinge, wo wir immer wieder getriggert werden. Aber wir können solche Autobahnen auch verlassen und neue Trampelpfade, Wege, Straßen, Autobahnen bilden in unserem Kopf. Und dieses Buch hat mich nochmal ganz neu davon überzeugt, dass wirklich das Wort Materie schafft, auch in unserem Körper, in unserem Gehirn. Deshalb ist es für mich überhaupt gar nicht mehr abwegig zu glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und dass auch Tote wieder zum Leben erweckt werden können oder dass Organe nachwachsen können oder dass eine verkrüppelte Hand wieder gesund werden kann oder dass auch seelische Verletzungen heilen können, ist für mich überhaupt gar keine Frage mehr. Und ich finde es gerade zur Zeit auch total spannend, wie Wissenschaft und Glaube sich viel ähnlicher sind und einander erklären, als man es lange Zeit angenommen hat. Fakt ist, wenn Gottes Wort Materie schafft, dann ist ja Gottes Wort wichtiger als die Materie. Ist klar, ne? Weil das Wort ist der Ursprung für die Materie. Und es gibt keine Materie, die größer ist als der Ursprung. Es gibt kein Kunstwerk, das größer ist als der Künstler. Es gibt keine Schöpfung, die größer ist als der Schöpfer. Weil das ist die Bedingung, das ist die Ursache. Ohne das wäre das nicht da. Das heißt, dass Materie, Kunstwerk, Schöpfung nicht unwichtig sind, auch weil sie eben vergänglich sind, heißt nicht, dass sie wertlos sind. Im Gegenteil, sie sind sehr wertvoll, sehr wichtig. Und es entbindet uns auch nicht von der Verantwortung, uns um dieses Kunstwerk, um diese Schöpfung zu kümmern. Aber es befreit uns von Zukunftsangst. Es befreit uns von dieser endgültigen Verantwortung, die wir dafür haben. Das liegt in der Hand des Schöpfers. Und darauf dürfen wir vertrauen. Wir dürfen vertrauen und wissen und glauben, dass so wie diese erste Welt, in der wir jetzt leben, vergehen wird, die einst geschaffen wurde, so wird auch eine neue Welt geschaffen werden. Und sie ist schon im Entstehen. Wir sind schon in diesem Schöpfungsprozess zeitgleich zum Verfall dieser Welt. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Gottes Wort macht alles neu. Denn auf dieser Tatsache beruhend, lässt sich der scheinbare Widerspruch dieser ersten Verse verstehen. Das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite, ja, die Welt vergeht, Weltuntergang, auch Angst auslösend, dieses Vergehen, das Vergängliche, und auf der anderen Seite die Freude über die Erlösung, über das, was wird, über die neue Schöpfung, die wir jetzt schon schmecken und erleben dürfen. Die Frage ist nur, sehe ich diese andere Seite der Medaille? Freue ich mich, diese andere Seite der Medaille, wenn Jesus wiederkommt, völlig und ganz erkennen und sehen zu dürfen? Macht die derzeitige Weltlage uns Angst? Wie geht es uns in persönlichen Krisen? Sehen wir dann immer nur diese eine Seite, das Vergängliche, was uns Angst macht, was unsere Herzen verzweifeln lässt? Oder sind wir durch den Glauben imstande, diese Medaille umzudrehen und zu sagen, ja, die Welt vergeht, ich lebe in einem vergänglichen Körper, aber in mir ist auch ein inwendiger, geistlicher, ewiger Mensch. Und den füttere ich, damit er stark wird und damit er ja nach dem Tod ins ewige Leben gehen darf. Die Frage ist, auf welche Seite der Medaille setzen wir unser Vertrauen? Kennen wir dieses Wort Jesu, das ewig ist, das alles neu macht, das stark und mächtig ist, Kranke zu heilen, Verletzungen zu verbinden, Tote wieder zum Leben zu erwecken, Traurige zu trösten, Schuld zu vergeben? Wenn Gottes Wort all das kann, dann wende ich mich doch zu diesem Wort hin. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen und ich hoffe, dass keiner von uns, weder hier noch zu Hause, dazugehört. Es gibt so viele Menschen, die sich über die Welt beklagen, die sagen, auch überall Kriege, Egoismus, Selbstherrlichkeit, Machtbegehren. Du kannst darüber klagen, aber lebe doch bitte aus dem Vertrauen heraus, dass Jesu Wort, das Gottes Wort, alles verändert, auch jetzt heute hier. Und wenn ich das glaube, dass Gottes Wort mächtig ist und Neues schafft, dann werde ich dieses Wort doch täglich aufsaugen, inhalieren, lesen, unterstreichen, in Bildern malen, auswendig lernen und feststellen, dass dieses Wort mich schon jetzt verändert, dass es schon jetzt einen neuen Menschen aus mir macht. Auch wenn der Äußere von Tag zu Tag verfällt, darf ich, die ich mittlerweile 50 Jahre alt bin, erfahren, dass mein inwendiger Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Und ich bekenne es vor euch, ich bin immer noch am Lernen, wer Gott ist, wie Gott ist, wer Jesus ist, wie Jesus ist, wer der Heilige Geist ist, wie er zu mir spricht. Gerade in diesem Jahr habe ich Gott nochmal auf eine neue Art und Weise erleben dürfen und lernen dürfen. Er ist treu. Auch wenn in meinem Leben meine Pläne wie Staub zerfallen, ist Gott ein treuer Gott, der mich durchträgt, der gnädig ist, der Gutes für mich bereithält. Das möchte ich euch wirklich weitergeben. Es lohnt sich, Gott treu zu bleiben und in seinem Wort zu bleiben, es zu lesen, es zu verinnerlichen, es zu essen im übertragenen Sinne. Denn im 2. Korinther 5,17 steht, darum ist jemand in Christus, das bedeutet, hat jemand eine lebendige persönliche Beziehung zu Christus? Bekennt jemand Jesus Christus als Herrn und Erlöser? Dann ist er eine neue Kreatur. Dann gehört er schon zu der neuen Schöpfung, die Gott am Schaffen ist. Dann ist das Alte schon vergangen. Dann ist Neues geworden. Und wenn du das glaubst und in deinem Leben erlebst, wovor solltest du Angst haben? Gottes Reich wächst schon längst mitten unter uns. Die einzige Frage, die du dir stellen musst, ist, bin ich dabei? Erlebe ich das schon in meinem Leben? Stelle ich schon fest, dass Gott mich verändert und verwandelt? Denn wisst ihr was? Die, die sich schon für Jesus entschieden haben und mit ihm leben und die das erleben, dass sie verwandelt werden, die haben eine ganz tolle Verheißung, die nochmal unterstreicht, dass wir keine Angst haben müssen vor Jesu Wiederkehr. Jesus hat nämlich gesagt, oder Johannes hat über ihn bezeugt, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Halleluja! Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Und Johannes 5, da musst du eins weitergehen, Birgit. Wer mein Wort hört, sagt Jesus, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, schon jetzt. Und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, brauchen wir uns doch gar keine Gedanken mehr zu machen. Warum nicht über die Wiederkehr Jesu sprechen? Wir kommen nicht ins Gericht. Denn das Gericht ist doch eigentlich nur die Frage, glaubst du an Jesus als Herrn und Erlöser oder nicht? Und diese Frage kannst du heute schon für dich klären. Und beide Entscheidungen haben eine Konsequenz, eine Folge. Und du bist derjenige, du bist diejenige, die darüber entscheiden darf. Das finde ich toll, dass Gott uns diese Freiheit gibt. Und das finde ich sehr ermutigend und das ist mein dritter Punkt. Gottes Wort macht Mut. Das ist wirklich so. Auch wenn in der Bibel es viele Verse gibt, die uns erstmal unangenehm erscheinen, kantig, eckig, herausfordernd, unangenehm, dann lasst sie uns immer im Zusammenhang lesen und lasst uns immer ins Gebet gehen und fragen, was willst du, Gott, mir dadurch sagen? Was ist die Lehre, die ich daraus ziehen darf? Das, was ich predige, das findest du wie einen roten Faden in der ganzen Bibel. Und das Schöne ist, dass Jesus das auch nochmal in diesen Versen, die eigentlich, also der Predigtext, der eigentlich viel positiver ist, als man am Anfang denken könnte nach den ersten zwei Versen. Aber der Rest, der Zuspruch, die Verheißung an die Jünger, an die, die zugehört und geglaubt haben, der ist so positiv. Jesus bringt ja dieses Beispiel. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nah ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, also Kriege, Naturkatastrophen, Unruhe, Verzagen, dann wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Das heißt, als Jesus das erzählt hat, war Frühling. Die Bäume haben angefangen auszuschlagen. Und Jesus sagt, ihr seht, die Bäume werden grün und ihr wisst, der Sommer kommt. Ihr freut euch jetzt schon auf den Sommer. Dann wisst, wenn in der Welt viel Unruhe und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit herrscht, dass dann das Reich Gottes nahe ist. Das heißt, er vergleicht den Tag seiner Wiederkehr mit Frühling und Sommer, mit etwas Schönem. Jeder, der von uns das erlebt, sagt, es ist schön, wenn Frühling wird, wenn die Bäume wieder grün werden, wenn die Blumen wieder durchs Erdreich kommen, wenn es Sommer wird, wenn es wieder warm wird. Ja, jetzt schon im Herbst und im Winter finden wir es schön, wenn die Sonne scheint. Heute ist ein trüber Tag. Aber wenn der Himmel blau ist im Winter, fühlen wir uns besser. Und so möchte Gott jetzt schon mit seinem Lichtstrahl in unser Leben kommen. Sein Reich ist Werden und Wachstum, Blüte und Frucht, nicht Vergehen und Sterben. Sein Reich ist etwas Schönes, etwas Erstrebenswertes. Es ist ein Reich, wo Menschen heil werden und heil sind an Körper, Seele und Geist. Es ist ein Reich, wo Menschen in Frieden und Versöhnung miteinander zusammenleben. Das ist überhaupt nichts, wovor wir Angst haben müssten, auch wenn es damit einhergeht, dass das Jetzige, das Alte vergehen muss. Und letzten Endes ist ein Vorgeschmack für dieses Reich auch die Feier des Abendmahls, was wir heute auch zusammen feiern wollen. Jede Abendmahlsfeier ruft uns ein bisschen aus dem Hier und Jetzt in Gottes Gegenwart, in das Ewige hinein. Und stärkt unseren Glauben an ihn und die Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Jedes Abendmahl ist ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes. Heute wollen wir das Abendmahl als Wandelabendmahl feiern, so eigentlich wie die Katholiken das immer machen, dass ihr hier nach vorne kommt. Angelika und ich werden hier vorne stehen und euch die Hostien und den Traubensaft reichen. Und ich habe mich heute dafür entschieden, dass wir in Bewegung sind. Ja, wir erwarten Jesu Wiederkehr. Ja, wir erwarten Antworten auf unsere Gebete. Aber wir sind gleichzeitig in Bewegung. Und das ist das Schöne, dass ja auch Weihnachten, die Adventszeit, da waren auch Menschen in Bewegung. Die Hirten haben sich auf den Weg gemacht. Maria und Josef haben sich auf den Weg gemacht. Die heiligen drei Könige haben sich auf den Weg gemacht. Als Jesus auf der Erde war, ist er viel umhergewandert. Er war ein Wanderprediger. Er war immer unterwegs. Die Missionare, die Apostel haben sich auf den Weg gemacht, um das Evangelium zu predigen. Und das ist auch unser Ruf, dass wir unterwegs sind, dass wir im Wandeln bleiben, in der Bewegung und gleichzeitig, also auch wenn wir uns auf die Ewigkeit zubewegen, dass wir uns gleichzeitig sicher und geborgen fühlen dürfen in den Händen dessen, der uns jetzt schon verwandelt und uns die Gewissheit schenkt, dass wir zu ihm gehören, egal was kommen mag. Amen. Und der Friede Gottes, Vanessa hat es vorhin gesagt, der unseren Verstand übersteigt, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne, unsere Gedanken, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.